Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Dieser Vorgang des aus seinem Körper Ausziehens ist ein Vorgang, der dauert. Und der ist halt unterschiedlich, ne, wenn jemand jetzt plötzlich aus seinem Körper rausgeschleudert wird durch einen Unfall oder durch einen sehr plötzlichen Tod, da ist es natürlich eine vollkommen andere Situation jetzt erstmal als bei jemandem, der schon lange meinetwegen krebskrank war und sich einfach wirklich mit aller Beschilderung, die auf diesem Weg zum Tode führt, sozusagen hat auseinandersetzen können und das auch durchlebt hat in aller Ruhe sozusagen. Oder Ruhe nicht, in allem Schmerz auch. Alles, was dazu gehört. Das ist natürlich dann ein großer Unterschied. Aber dennoch bleibt die Tatsache, dass wenn ich aus meinem Körper ausziehe, dann ist das vergleichbar meiner Meinung nach mit einem Umzug.
Herzlich willkommen erneut zu uns am Küchentisch.
Zur Abwechslung mal bei Sonnenschein.
Ja.
Katinka Magnussen, sollte ich sagen. Ach so, ich dachte, wir haben uns schon vorgestellt.
Guck ich doch, ja. Genau. Sehr schön. Es reicht doch schon, das Schauen. Sehr gut. Sehr gut. Ah, ich freue mich ganz doll. Wir freuen uns ganz doll, weil wir heute meine Namensschwester da haben.
Und meine ja halb. Ich sollte ja ursprünglich mal Franziska heißen.
Ach ja, guck mal, genau. So.
Ich heiße auch noch Katrin mit dem ersten Namen.
Ach, guck mal.
Kommt dir auch näher.
Siehst du? Ja, manchmal ist es wirklich ganz schräg und schön. Franziska Hilmer ist bei uns. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und ich erzähle gleich die Geschichte dazu, weil die so wundervoll ist. Trafen uns vor einer großen Hamburger Drogeriekette.
Den Namen wir jetzt nicht nennen wollen.
Ja, können wir gerne, aber wirklich bei mir fast vor der Haustür. Und du kamst auf mich zu und sagtest, sorry, dass ich sie anspreche. So. Und dann hatten wir da schon ein super nettes Gespräch und mussten dann irgendwie beide los oder einer von uns
aber
beiden.
Aber warum wurdest du jetzt angesprochen? Wegen des Hundes oder wegen der Haare? Oder?
Nö. Also deswegen sind wir jetzt.
Ich habe sie erkannt
heute hier. Und du hast so ein wundervolles Thema, was du dabei hast, und darauf freue ich mich jetzt wirklich sehr, weil es so wichtig ist, dass wir uns da verändern und dass wir den das Sterben, den Tod, dass wir dem endlich anders und viel schöner begegnen. Du hast gleich deine eigenen Worte, deine Überschrift, wo wir dich auch online finden, ist
Seitenwechsel.
Genau.
Und es Minus geht, Bestattung.
Genau, und es geht um achtsames Bestatten. Und jetzt übergebe ich gleich und sag nur einmal noch dazu, dass ich meinen Hund heute dabei habe, dass ihr euch nicht wundert, dass die an irgendwelchen Stellen aufsteht.
Wenn sie trinkt, dann wie ein Kamel.
Genau. So, die Salami ist bereits drin. Sie hat sich schon einen Teppich da hinten gesucht, aber das ist dann ein bisschen Hintergrundgeräusch. So.
Ja.
Herzlich willkommen, liebe Franziska.
Ich habe gerade mal geguckt. Wir hatten ja das Thema Tod schon ein paar Mal eingeladen. Unter anderem in der Folge 18 mit Claudia Kardinal und in der Folge 31 mit Viktoria Dietrich von Emora. Also es ist lange her, wenn man bedenkt, jetzt sind 160 Folgen rum. Mhm. Und ich würde ganz gerne mit einem Zitat aus der Folge 18 vielleicht beginnen und den Ball zu dir rüberwerfen. Sie hat gesagt, erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, kommen wir ins Leben. Ist das etwas, was du auch sagen würdest, oder?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, also dass ich hier sein darf. Und ich freue mich total, und das passt gleich auch zu deiner Frage, dass ich jetzt hier sein kann, weil ja vor einer Woche, ich habe mal ein bisschen gestöbert in euren Gesprächen und Interviews, die ihr hattet, vor einer Woche hier das Thema war ein neues Altersbild.
Mit Paleflux.
Mit Paleflux, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die beiden Damen Simone hießen.
Simone und Silke.
Genau, und da hatte ich richtig schon Lust, da wäre ich gern dabei gewesen eigentlich, weil ich ja auch in dieses, also ich bin Mitte 50 und vielleicht ein bisschen unsichtbarer geworden, wobei, da kann ich gleich mal kurz einfügen, mein Auto, was da unten steht, das ist so ein alter Mercedes 124, und seit ich den habe, kriege ich wahnsinnig viel Zuspruch. Und zwar ganz in allererster
Linie. Also liebe Damen, kauft euch ein Auto.
Von Männern, die in den 60er Jahren, so 60er Jahre geboren sind. Also alle die einem auch bei Tinder vorgeschlagen werden und jetzt nicht mehr so wahnsinnig vielleicht attraktiv sind, aber die stehen immer am Straßenrand und machen den Daumen hoch oder grüßen oder machen diesen hier und also gucken bewundernd
auf das Auto.
Eben auf mein Auto.
Zauber, weil was weckt das in denen?
Ja, die finden das einfach, das ist das ist ein Exemplar von Mercedes, was ganz besonders toll ist. Und ich finde es auch ganz toll. Ist ein richtig tolles Auto.
Okay.
Naja, aber das war jetzt ein großer Bogen.
Macht nicht.
Also dieses neue Altersbild, das hat mich richtig gefreut, weil jetzt komme ich ja mit einem, im Grunde genommen jetzt, wenn man jetzt ganz verbal nah dran bleibt, mit einem neuen Sterbebild. Und ich brenne eben für eine neue Sterbekultur.
Mhm.
Also das ist ja nicht nur ein Bild sozusagen, sondern eine ganze Kultur, die ich dringend finde, wir eigentlich wieder neu einüben müssen, weil wir konnten das schon mal. Das ist tatsächlich etwas, was verloren gegangen ist in Deutschland.
Wann konnten wir das denn mal?
Und vor den Weltkriegen.
Mhm.
Also durch die Weltkriege ist zum einen eben durch das unglaubliche Massensterben, dass so viele Menschen, also wenn wir hier zu dritt am Tisch sitzen, wäre bestimmt eine von uns hätte ein Kind wahrscheinlich verloren, wenn nicht zwei. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Männer sozusagen da gestorben sind, wie viele Söhne. Und das war eine Traumatisierung hoch 10. Dann im nächsten Schritt kam ja noch die Schuld obendrauf. Also dass auch noch ins Bewusstsein langsam kam, oh Gott, ja, wir sind auch noch alle schuld an diesem unglaublichen Millionen Sterben von jüdischen Menschen. Und das hat eigentlich,
die ja
das
bis
wissen
heute
wir ja
auch
alle,
noch
Schuld
so ein bisschen
und Scham. Und diese Dinge, die führen ja dazu, Dinge eben runterzudrücken und wegzuhalten. Und das hat dazu geführt, dass die Trauer gar nicht mehr richtig gelebt werden konnte.
Das ist ja ein super interessanter Zusammenhang. Das ist mir völlig neu. Also der zweite Teil ist natürlich nicht neu.
Mhm.
Aber dieses, dass das schon mit den Weltkriegen an sich zu tun hat und mit dem unendlichen Sterben,
auf jeden Fall, weil das Tod ja wahrscheinlich in einer Dimension präsent war, in der das ja für uns heute unvorstellbar ist, dass das Thema so verdrängt und unter den Teppich geschoben wurde.
Ja, definitiv. Also verdrängt und unter den Teppich geschoben. Also beziehungsweise eben, ja, das, was wir mal konnten in Deutschland, ist eben unsere Toten aufzubahren. Und da bin ich ein ganz großer Freund von. Mhm. Das war früher normal. Das machte man besonders natürlich auf dem Dorfe, aber auch in der Stadt wurden die Menschen auf dem Küchentisch oder im Wohnzimmer aufgebahrt und dann kamen die Verwandten, die Angehörigen, die Zugehörigen, die Nachbarn, ne, kamen vorbei und es war einfach etwas, was auch heutzutage noch ganz viele Menschen mir sagen, ja, sie haben das erlebt früher, also sie haben ihren Großvater oder Großmutter noch zu Hause gesehen, aufgebahrt. Und es war auch vielleicht nicht immer eine gute Erinnerung, weil das ist dann auch noch wieder eine Frage. Also da können wir noch gerne näher drauf eingehen, wie man das macht und wie man dann damit umgeht. Aber noch mal ganz zurück zu deiner Frage, die du mir eben gestellt hast. Du hast, glaube ich, gefragt, ob der Tod zum Leben gehört, ob ich das auch finde, ne?
Erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, kommen
richtig,
wir ins Leben.
Genau, ja. Ja, das ist natürlich etwas, was immer wieder gesagt wird, ne? Und mit Sicherheit auch einfach zutiefst stimmt. Ich sag das nicht so, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. In meinem Leben spielt der Tod halt tatsächlich eine große Rolle. Und ja, und ich finde, dass, wenn du mich so fragst, dass er in unser aller Leben eigentlich eine Rolle spielen sollte. Und das ist halt häufig so, dass in unserer Generation, sage ich jetzt mal, ne, wir, Franziska, sind beide, glaube ich, Mitte 50. Und das fängt ja so halt auch mit 47 wahrscheinlich an. Das war ja der Beginn der Unsichtbarkeit, dass eben die Eltern sterben. Also bei mir war es, ich glaube, ich war erst 43, als meine Mutter sehr plötzlich gestorben ist. Dass wir damit eigentlich in Kontakt kommen. Und meistens ist es so, dadurch, dass wir mit dem Tod überhaupt in Berührung kommen, werden wir überhaupt erst wach dafür. Das ist ja einfach ein Phänomen ganz allgemein im Leben. Ne? Wenn ich ein rotes Auto fahre, dann sehe ich plötzlich, oh Gott, gibt ja überall rote Autos. Oder wenn ich schwanger bin, sehe ich plötzlich ganz viele Frauen.
Straße ist voll davon.
Bauch.
Genau.
Also das ist ja dieses Phänomen. Und hier ist es aber ja nicht nur, ich sehe das, sondern ich habe dann die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Und da kommt jetzt mein Brennen sozusagen, dass ich diesen Beruf ja sozusagen als letztes in meinem Leben, das wird auch mein letzter Beruf bleiben, also ich hatte schon ein paar vorher, dass ich ganz, ganz stark mir wünsche und das tatsächlich auch zum Teil deutlich umsetzen kann, den Menschen ein schönes Erlebnis zu vermitteln, also eine schöne Erfahrung, dass sie eigentlich, so traurig das ist, ne, und so schwer das auch manchmal ist, es kommt ja immer so auch drauf an, wie war das Verhältnis, wer ist das, wie war, also welche Beziehung sozusagen ist da zum Verstorbenen, aber dass man das als etwas nachher in Erinnerung hat, was vom ganzen Ablauf her, vom ganzen, und das, damit meine ich jetzt nicht nur ein äußeres Setting, sondern ja, wie nah bin ich eigentlich rangegangen? Das ist für mich eigentlich die eigentliche Frage, weil dieses so nah wie möglich an unsere Verstorbenen rangehen, halte ich persönlich für außerordentlich wichtig.
Jetzt hat nicht jeder die Chance dazu.
Nee, die hat er nicht, weil er meistens gar nicht weiß, dass er das darf. Und also er wird sozusagen, er hat vielleicht einen Bestatter oder eine Bestatterin, die das vielleicht nicht ermöglicht, selbstverständlich. Ne? Für mich ist es selbstverständlich, für mich ist es eher umgedreht so, dass ich Menschen, die verständlicherweise sich das vielleicht gar nicht trauen oder das lieber auch vermeiden wollen, denn das ist verbreitet, das kennen wir alle, haben wir schon mal gehört, den Satz, ich möchte ihn oder sie lieber so in Erinnerung behalten, wie sie war.
Ja.
Und da sage ich immer, ja, das verstehe ich.
Und das gehört aber auch dazu.
Ja, aber jetzt wird's interessant, weil da komme ich jetzt und sage, ja, das war ja das Erdenleben. Also das war das Leben auf der Erde. Aber da, wo mein Verstorbener jetzt hingeht und wo wir alle hingehen, der geht mir ja nur voraus, das ist eben die andere Seite. Deswegen heißt mein Unternehmen so schön Seitenwechsel. Da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, dass wir diesen Namen gefunden haben.
Ich finde das total wundervoll. Ich lese gerade das Buch Die Seele fühlt von Anfang an. Da geht's um den ersten Teil, was im Grunde genommen auch ein Seitenwechsel ist von einer, also die Geburt von einer Welt in die andere. Und jetzt sind wir in dieser und dann geht's wieder in die nächste Welt.
Ja, die Frage ist ja, Und diese Hypothese möchte ich auch mutig aufstellen, weil das ist meine persönliche Überzeugung. Da, wo wir herkommen, da gehen wir auch wieder hin. Mhm. Also wir werden geboren aus der geistigen Welt auf die Erde und
in die physische
Welt. Und wenn wir sterben, dann ist das eben eigentlich nur ein physischer Tod. Mhm. Also seelisch-geistig, also hat ja auch noch keiner eine Seele beerdigt oder einen Geist beerdigt. Ne? Das ist ja tatsächlich das, was wir im Physischen tun, ist den Leib in die Erde zu legen, beziehungsweise
Mutter
ihn zu
Erde.
Verbrennen. Oder es gibt ja heutzutage mhm. auch noch andere Techniken, wobei ich die gar nicht so entscheidend finde. Entscheidend ist, dass es auf jeden Fall etwas Physisches ist, was wir da eigentlich zunächst betrauern. Und deswegen nochmal zurück zu diesem Moment, möchte ich den lieber so in Erinnerung behalten, wie er war, oder mhm. möchte ich ihn begleiten auf diesem Weg? Ja. Also, mhm. weil ich immer sage, ja, das ist ja auch eine Himmelsgeburt, mhm. was da sich mhm. ereignet. Also da zieht jemand aus seinem Körper aus, und ehrlicherweise müssen wir ja alle sagen, wir sind geistige Wesen als Menschen, also mhm. seelisch-geistige Wesen. Wir sind ja keine Automaten, die einfach abgestellt werden, sondern dieser Vorgang des aus seinem Körper Ausziehens ist ein Vorgang, der dauert. Mhm. Und der ist halt unterschiedlich, ne? Wenn jemand jetzt plötzlich aus seinem Körper rausgeschleudert wird durch einen Unfall oder durch einen sehr plötzlichen Tod, da ist es natürlich eine vollkommen andere Situation jetzt erstmal als bei jemandem, der schon lange meinetwegen krebskrank war und sich einfach wirklich mit aller Beschilderung, die auf diesem Weg zum Tode führt, sozusagen hat auseinandersetzen können mhm. und das auch durchlebt hat in aller Ruhe sozusagen. Oder Ruhe nicht, in allem Schmerz auch.
Ja, alles.
Das ist ja ein Schmerz, alles, was mhm. dazu gehört. Das ist natürlich dann ein großer Unterschied. Aber dennoch bleibt die Tatsache, dass wenn ich aus meinem Körper ausziehe, dann ist das vergleichbar meiner Meinung nach mit einem Umzug. Also wenn wir uns vorstellen, das haben wir ja alle schon mal gemacht, wir sind alle schon mal umgezogen, ne? Mit Sack und Pack und Tüten und Taschen und Kind und Kegel und Bilder von der Wand nehmen, Kartons zusammenpacken, Möbel rücken. Und wir kennen alle diesen Moment, wenn sich die Wohnung so nach und nach leert. Das Haus wird immer leerer und nachher kommt dieser Moment, den kennt wirklich jeder, ja, dass man da reinkommt und alles, was mich ausgemacht hat, alles, was zu mir noch gehört hat, auch seelisch, nicht nur physisch, meine Möbel und alles, sondern auch seelisch, alle Bilder an den Wänden, alles ist jetzt leer, es ist jetzt weg, es steht nur noch das Gemäuer da und meine Stimme hallt in diesem Raum. Und das vergleiche ich immer damit, wenn wir aus unserem Körper ausziehen, dass das dieses ist, dass wenn der Verstorbene, also die Schulmedizin sagt ja, mit dem Herzstillstand ist Schluss, ja, und da sage ich, Moment, ja, also den Verstorbenen gleich durch die Gegend zu schuckeln und sofort, also mit ihm jetzt irgendwas zu machen, würde ich immer nicht machen, weil die Ruhe, die er braucht, um sozusagen jetzt noch diesen letzten Schritt zu machen, und ich muss vielleicht eine Sache erzählen, dass ich mit einer sehr geschätzten Kollegin, die damals noch gar nicht meine Kollegin war, oder doch, da fing es schon an, da habe ich ein bisschen manchmal für sie arbeiten dürfen. Da bin ich mal ins Hospiz gegangen und habe einen Verstorbenen abgeholt. Und dann kamen wir da rein, es war eine Frau, und dann sagte sie, die lag da aufgebahrt auf dem Bett. Und dann ging also diese Kollegin von mir da rein und sagte, so Frau sowieso, wir sind die und die und wir kommen jetzt und wollen sie abholen. Und ich im ersten Moment wurde ganz steif und also hat mich richtig ein bisschen erschrocken, wie die spricht jetzt mit der Toten. Und ich gehe heute so weit, dass ich nicht nur den Toten anspreche, sondern dass ich ihm auch erstmal mitteile, dass er gestorben ist.
Aha.
Also egal, wo ich einen Verstorbenen sehe sozusagen, es ist ja oft so, dass ich dem begegne auf der Höhe sozusagen relativ am Anfang schon gleich, finde ich immer wichtig, weil wenn wir uns mit Nahtoderlebnissen beschäftigen, dann merken wir ja, dass viele Menschen, ne, diese, also das ist jetzt nochmal wieder ein ganz neues Thema, kommen wir vielleicht auch noch hin, aber dass das ja möglicherweise so ist, dass dass man es gar nicht so bemerkt.
Es gibt, ja, ihr dürft lachen, es gibt eine Doku von Arte. Was? Zitiere ich leider häufig. Die war jetzt gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen habe ich die gesehen. Da ging es um das Thema Locked-in-Syndrom. Mhm. Das ist, wenn der Körper, also wenn, das ist wie ein Koma, also der Körper ist irgendwie nicht da und man glaubt nicht, da ist Kontakt. Und jetzt gab es eben in dieser Doku wurde ein junger Mann, junger Familienvater beschrieben, der, also plötzlich fand man den komatös und der wurde eben ins Krankenhaus gebracht und Augen zugeklebt und war weg. Und der ist nach 5, 6 Tagen wieder aufgewacht aus diesem Koma und hat beschrieben, minutiös, wer da gewesen ist, wer was gesagt hat, was sie für eine Therapie mit ihm gemacht haben, was in ihm vorgegangen ist. Mhm. Der war die gesamte, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, der war die gesamte Zeit da, anwesend. Er konnte nur seinen Körper nicht bewegen. Ja. Und das, was du jetzt beschreibst, ist etwas, was die in den Krankenhäusern, ich glaube, es war in Israel oder so, was die jetzt dort flächendeckend umsetzen, anders mit den Koma-Patienten umzugehen. Mhm. Weil eben ja gar nicht, niemand weiß, wie viel ist da überhaupt möglich? Weil dass die wieder aufwachen, ist so selten, dass bisher, also so ein Fall in Anführungszeichen, gab es da bis jetzt noch nicht. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Sehr schön, dass sie das sofort umsetzen.
Ja. Und ich finde es total wundervoll, wie du das beschrieben hast. Ja, da auch erstmal in Kontakt zu gehen, in der Sprache, die ja irgendwie, oder in der Kommunikation, die ja das ganze Leben irgendwie die Kommunikation gewesen ist. Sprache abholen fürs Thema.
Ja, und da passiert eben noch richtig viel.
Ja.
Also auch wenn sozusagen ne, in einer Aufbahrungssituation, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, also eine Aufbahrung ist ja auch nicht eine Zurschaustellung des Körpers. Da muss man immer aufpassen, dass das nicht sowas wird, weil wenn es eher eine Zurschaustellung ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das kann man auch noch ein bisschen differenziert angucken, dann hat es manchmal was Erschreckendes. Mhm. Also dann kann es natürlich nachvollziehbarerweise was Erschreckendes haben. Aber wenn man es als eine Art Totenwache ansieht, also dass es wirklich so ist, dass ich mich jetzt hier hinsetze, ganz ruhig, ganz still und dem Raum gebe, was hier eigentlich geschieht, weil in der Stille wissen wir ja auch, dass wir, wenn wir in die Stille gehen, das auch was Heilsames hat. Das weiß ja sogar heute die Wissenschaft, die Neurowissenschaft, dass die Stille eine unglaubliche förderliche Wirkung auf uns ausübt. Und diese Stille in der Nähe eines Toten, das ist eine ganz besondere Stille.
Ja, magst du einmal erzählen, was eine Totenwache ist? Ich weiß gar nicht, ob jeder das so weiß. Ich kenne das von meinem Vater im Medizinstudium. Hat er das gemacht bei Patienten, also bei Menschen?
Naja, das ist einfach im Grunde genommen die Zeit, die man sich nimmt, dass man sich zu einem Verstorbenen noch dazusetzt. Und man kann da still sitzen, man kann aber auch dabei Kaffee trinken. Also vielleicht erzähle ich ganz persönlich, weil persönlich ist immer am schönsten davon, dass vor 1,5 Jahren mein Ex-Mann, der Vater meiner Söhne, sehr plötzlich von heute auf morgen tot umgefallen ist. Was natürlich für meine gerade Erwachsenen, jetzt gerade seit ein paar Tagen 26- und 24-jährige Söhne, und auch deren Geschwister, wir sind eine große Patchwork-Familie, sind 5 Kinder mit 3 verschiedenen Frauen. Das war natürlich ein ganz schlimmer Schock. Also zumal sie den auch alle wirklich geliebt haben und er wirklich auch liebenswert war bei allen Schwierigkeiten. Wenn so etwas von heute auf morgen geschieht, dann, also was Schlimmeres kann man sich kaum vorstellen. Also wenn man plötzlich den Anruf kriegt, Papa ist tot. Also, und was wir dann gemacht haben, und das deswegen erzähle ich es jetzt, weil das eigentlich beispielhaft ist, dafür deutlich zu machen, wie stark auch der Anteil der eigenen Trauerverarbeitung schon in diesem Prozess der Totenwache vorhanden ist. Also weil wir haben dann sofort gesagt, der war Kunstmaler und hatte ein riesiges Atelier. Und dann war für uns sofort klar, wir bahnen ihn auf zwischen seinen Bildern im Atelier. Also jetzt nicht etwa beim Bestatter, sondern dort. Und dann haben wir eben 3 Tage, 3 Nächte, erstmal wir als Familie, als
die ganze engste Familie
und die allerengsten, ja, wir alle. Zwei, die ältesten beiden Söhne leben in Australien und konnten, das war ja mitten noch in einer schwierigen Corona-Zeit, Anfang 22, die konnten nicht ausreisen aus Australien so schnell, also die waren dann immer am Bildschirm viel zwischendurch mit dabei und dann ansonsten eben meine Söhne und die Schwester und wir aber 3 Mütter und aber auch engste, allerengste Freunde. Also dieser allerengste Kreis, wir waren Tag und Nacht dann da sozusagen und haben wenig geschlafen, viel geweint, viel gelacht, gesungen,
gegessen, getrunken.
Und er lag immer da so wahnsinnig schön in diesem Sarg. Mitten zwischen seinen Bildern und es wurden natürlich sukzessive mehr und mehr Blumen, die dann auf seinen Leib oder dahin in den Sarg hineingelegt wurden, weil wir dann am Nachmittag immer die Türen geöffnet haben zwischen 2 und 5 für die Öffentlichkeit, weil er auch nicht ganz unbekannt war, kamen da auch richtig viele Menschen. Und dann wollten wir aber immer wieder auch Privatsphäre haben. Und so kann eine sozusagen beispielhafte Aufbahrung und Totenwache aussehen, dass man einfach, ja, sich diese Zeit nimmt, das wirklich in den Vordergrund zu rücken. Und das fällt einem natürlich eher leicht jetzt in so einem doch recht dramatischen Fall, als wenn jetzt, fällt einem leichter, als wenn jetzt meinetwegen ein 96-jähriger Mensch sein Leben vollendet hat, vielleicht auch im Krankenhaus verstorben ist, den dann nochmal nach Hause zu holen und aufzubahren, ist ein Schritt, das mache ich tatsächlich auch manchmal. Also es ist schon vorgekommen. Habe ich auch mal einen ehemaligen Hauptpastor von St. Katharinen, auch mit über 90, aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht in den Bungalow und mitten im Wohnzimmer
ich
und dann aufgebahrt.
Ich hätte dir jetzt tatsächlich mal eine Frage organisatorisch-logistischer Art zu dem, was du beschreibst, weil das normale, in Anführungszeichen, Prozedere ist ja, Mensch stirbt, Tod wird festgestellt, kommt der Sack zu und weg und dann wird nochmal aufgebahrt, vielleicht bei der Beerdigung für 10 Minuten. Ja. Wie kann man denn das überhaupt, wer kümmert sich dann darum und wie geht das? Und da setzt ja auch, ich sag mal, der Prozess das Leben geht aus dem Körper raus, das findet ja auch trotzdem statt. Und über 3 Tage kann ich mir vorstellen, das setzt da Verwesungsprozess schon ein oder wie, also.
Eher nicht. Nee. Also 3 Tage ist noch ein durchaus überschaubarer Zeitrahmen. Und wenn Menschen jetzt sehr schwer krank waren schon zuvor, dann kann es sein, dass es schneller unangenehm riecht und man schon gucken muss, das ein bisschen zu kühlen. Aber dieses panische, oh Gott, der muss sofort gekühlt und kalt gehalten werden, das teile ich nicht. Wenn es jetzt sehr warm draußen ist und man das Gefühl hat, diese Prozesse, körperlichen Prozesse stehen sehr im Vordergrund. Das kann man ja auch schnell ablesen an der Geschichte desjenigen, der da verstorben ist. Kann man auch Kühlpacks direkt an den Körper legen. Also deswegen muss man ja jetzt nicht den ganzen Raum gleich und in ein Eiskühlhaus Haus verwandeln, weil dann trauert es sich auch ganz schlecht, wenn man in der Kälte sitzt und klappert. Dann kann eine Seele sich ja gar nicht öffnen. Und deswegen bin ich immer so, dass ich sage, oh, möglichst nicht, jetzt, wenn man jetzt Räume auf den Friedhöfen und so,
wo
da
muss
werden
ich
ja teilweise Räume auch zur Verfügung gestellt. Das geht immer nicht so gut zu trauern, wenn der Raum fensterlos ist und die Klimaanlage auf 6 Grad gestellt ist, dann macht das nicht viel Freude.
Also jetzt kommt noch mal eine logistische Frage, wo oder organisatorische, wo, bei wem melde ich das denn an, in Anführungszeichen, wie geht das jetzt rein?
Naja, das Herr Bleider.
Das macht nichts.
Das, was soll ich das nochmal nachschenken?
Ja, genau. Trink noch mal einen Schluck. Also grundsätzlich ist es so, dass heutzutage man ja sagen muss, dass der Tod so ziemlich in die Krankenhäuser verlagert wurde oder sich eigentlich ständig verlagert. Also man muss ja immer sich klar werden, ne? Es sterben ständig Menschen, andauernd. Und er findet sehr häufig im Krankenhaus statt, der Tod, weil wir als Gesellschaft das gar nicht mehr zur Verfügung stellen, dieses sichere Gefühl, da geht jetzt jemand, macht sich auf den Weg, obwohl so viele ja auch wissen, also seien sie jetzt Pfleger oder Angehörige, ne, die dann vielleicht auch ein bisschen beraten werden, wissen, dass der Sterbeprozess eben so und so aussehen kann.
Ja.
Also, ne, dass man, es gibt ja bestimmte körperliche Anzeichen, an denen man erkennen kann. Das dauert jetzt nicht mehr lange.
Ja, ne? Nenn mal ein paar, weil das finde ich total spannend.
Bitte?
Nenn mal ein paar von diesen körperlichen.
Die Beine, also ganz deutlich ist, wenn die Beine kalt werden, also weil der Tod, der Mensch zieht über den Kopf aus seinem Körper. Also er zieht sich langsam zurück an den Füßen, ne? Die Füße werden dann kalt und dann gibt's auch Flecken. Also es sind dann deutlich marmorierte Flecken an den unteren Beinen zu erkennen. Aber das ist natürlich auch nicht immer so, ne? Es gibt ja wie alles, ne? Man kann immer so schön eigentlich das Ende des Lebens sehr schön vergleichen mit dem Anfang des Lebens. Also nicht jedes Kind lernt erst mit 3 Jahren Ich sagen, so wie das früher war. Heutzutage sagen sie es alle schon viel eher. Und nicht jedes Kind läuft zum gleichen Zeitpunkt. Also das, obwohl man sagen kann, es gibt phänomenologisch so bestimmte, ne, Abläufe, wo wir sagen, wo wir wissen, das ist ungefähr so und so und so. Und so ist es auch beim Sterben, dass es phänomenologische Abläufe gibt und da kann das aber dann auch variieren. Aber was ich sagen wollte, nochmal zurückzukommen, also der Tod findet in Krankenhäusern statt und zwar deswegen, weil die Menschen nicht mehr diesen sicheren Raum bieten können, zu sagen, ja, wir ermöglichen dem Sterbenden, dass er hier jetzt zu Hause sterben kann. Oder dass er hier jetzt bei mir bei uns im Heim, wo ja sein letztes Zuhause war, sterben kann. Es sei denn im Hospiz. Das Hospiz ist ja dieser Raum, ne? Der ist extra dafür geschaffen und das ist auch wunderbar. Die bereiten denen wirklich eine ganz, ganz schöne Umgebung, dass die Menschen dort eben in aller Ruhe gehen können. Und wenn es dann eben im Krankenhaus stattfindet, dann ist tatsächlich das nicht ganz unproblematisch. Deswegen verstehe ich die Frage gut, wie das geht und auch wie das logistisch geht. Weil dann ist es letztlich eine Frage des Bestatters, also wie der Bestatter das sieht und auch wie die Angehörigen da so aufgestellt sind. Weil im Krankenhaus ist es immer so, dass die Menschen sofort innerhalb von wenigen Stunden, wenn jemand nachts verstorben ist, wird er gleich früh morgens abgeholt und in die Pathologie gebracht. Die Pathologie ist der Ort, wo die Verstorbenen dann eben in ein Kühlraum, wo in Schubfächern
kennen wir aus dem Tatort
liegen. Ja, es ist auch gar nicht so unrealistisch. Und wenn ein Verstorbener da sofort reinkommt, dann sage ich immer, das ist ungünstig.
Don't do it.
Ja, lass es.
Weil?
Aber es geht eben im Krankenhaus nicht anders. Also ich habe selbst der Moment, sozusagen, selbst wenn ich sogar anwesend bin, weil ich öfter mal Menschen bestatte, die ich auch kannte, wenn ich dann so gleich schon da bin, dann no go, ich darf den nicht abholen. Hier jetzt durch Stationstür. Nein, weil das eine Reglementierung sozusagen des Krankenhauses ist. Der Weg geht immer über die Pathologie.
Und möglichst nachts, ne?
Nö, nicht
also du dürftest sozusagen nicht mit dem Gestorbenen in dem Sarg, mit denen, die dir helfen, ihn zu transportieren, dürftest du dich nicht treffen im Fahrstuhl mit anderen, die ihre Angehörigen
besuchen. Du meinst vorher den Verstorbenen klauen?
Funktionale, also wenn du den jetzt selber abholen dürftest,
also der Abholvorgang
schon mal nicht.
Findet über die Pathologie statt und da
die Situation also eigentlich ist das im Fahrstuhl ist, schon.
Ja, da geht's eben schon los. So, das ist so. Nadelöhr, ja. Und jetzt durch Corona ist auch noch vieles.
Auch nicht besser.
Ich finde das eine ganz relevante Frage, tatsächlich auch sich mit dem vorher zu beschäftigen, weil, also, angenommen, ich sterbe zu Hause. Was möchte ich denn dann? Möchte ich, dass ein Arzt gerufen wird, der den Tod feststellt und zu Hause bleiben? Oder möchte ich, dass ein, wenn ich jetzt schon tot bin, Notarzt kommt, mich mit ins Krankenhaus nimmt, weil dann ist ja quasi Hopfen und Malz verloren, um jetzt sowas ritualhaftes, sag ich mal, zu machen, aufzubahnen.
Naja,
weil dann
also
ist der Weg ins Krankenhaus quasi Krankenhauspathologie.
Ich hatte jetzt eben ganz kurz einmal nicht zugehört. Ja, warst du davon ausgegangen, du stirbst zu Hause? Ja, und
ich sterbe zu Hause.
Dann komme ich natürlich nicht mehr ins Krankenhaus.
Naja, aber wenn man Notarzt ruft, ja, aber wenn Notarzt dann noch kommt oder gerufen wird,
nein, okay. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Okay. Dann ist es tatsächlich an der Stelle so.
Da kommt der Bestatter.
Niemand wird im verstorbenen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Also das ist tatsächlich. Dann muss man als erstes einen Arzt rufen und der darf frühestens nach 3 Stunden den Tod feststellen. Das ist erstmal das Erste. Und ich sage immer zu allen Menschen, erstmal Ruhe bewahren. Ja. Also es gibt überhaupt gar keinen Anlass, jetzt irgendwie aufgeregt zu sein, weil der Verstorbene eben eh Ruhe braucht. Also dem tut das
ja auch
gut.
Nicht mehr weg. Das gelingt nicht jedem.
Nee, also und dass man dann aufgeregt ist, das ist auch völlig verständlich.
Das ist, glaube ich, auch eine Typsache. Also ich habe 2 Erfahrungen, einmal bei meiner Großtante und bei meiner Großmutter. Und erst war ich bei meiner Großtante mit meiner Schwester zusammen. Da war die auch schon irgendwie einen Tag tot, glaube ich. Ich war auch nicht so wahnsinnig dicht dran, emotional, aber ich wollte das ganz ruhig. Es war die erste Tote überhaupt, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich war sehr angestrengt davon, dass meine Schwester, was ich ihr natürlich zugestanden habe, irrsinnig aufgeregt und irrsinnig laut war. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das geht so nicht. Also das geht echt gar nicht. Und habe dann irgendwie auch mal gesagt, kannst du ein bisschen ruhiger sein? So, also weil es ist ja völlig okay, dass jeder da so reagiert, wie er oder sie reagiert. Und dann bei meiner Großmutter, also die waren beide weit über 100. Und bei meiner Großmutter, die dann mit fast 107 gestorben ist, war das für mich so ein Geschenk, weil die Pflegerin mich als erstes anrief. Und ich war den Tag davor glaub, und den Tag davor da.
Haben wir uns gerade kennengelernt, das erinnere ich auch noch.
Ah ja, also das war wirklich, deswegen schließt sich da gleich meine Frage an. Das waren mit die wertvollsten 2-3 Stunden, die ich dann mit ihr hatte, eben in genau dem, wie du das schon so angedeutet hast. Es war so ruhig und so schön und so friedlich und also so viel Geschenk da drin, dass ich die Ehre haben durfte, da gleich zu sein. Und jetzt ist eigentlich die Frage, hast du überhaupt schon mal oder hast du Erfahrung damit, dass das für jemanden, der schnell dazu kam, irgendwie unangenehm war oder besonders angstmachend oder ist meine Erfahrung eigentlich so wie bei den meisten? Ich habe wirklich keine Idee.
Also ich würde sagen, wenn man dabei ist oder sehr, sehr kurz nach Eintritt des Todes dazu kommt, ist es fast leichter, als wenn es so ist, wie ich es häufig mache, dass nämlich diese Situation ist, die ich eben beschrieben hatte. Jemand ist im Krankenhaus verstorben, ich hole ihn ab in der Pathologie und da bin ich eben, das ist mir sehr, sehr wichtig, den Menschen auch nach 4 Tagen, weil oft vergeht Zeit in der Pathologie, in der Kühlung, auch dann noch die Familie, also ich hatte jetzt kürzlich, vielleicht ist immer besser, gleich eine lebendige Situation zu beschreiben. Ich hatte kürzlich eine Familie, 2 Kinder, ich glaube 16 und 13 oder 15 und 11. Und der Großvater war verstorben. Und das war jetzt zwar begleitet schon im Krankenhaus, aber trotzdem war der ein unglaublich geliebter Mensch in dieser Familie und auch sehr, 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 sehr präsent und hat wirklich auch ein enges Verhältnis zu den Enkeln gehabt. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir schon direkt den gemeinsam abgeholt haben. Im Sarg und dann in eine Räumlichkeit gebracht. Also ich habe irgendwann auch eigene Räume, jetzt habe ich noch keine, aber das wird irgendwann der Fall sein. Und greife dann manchmal zurück auf Räume, die zum Beispiel in Ohlsdorf zur Verfügung gestellt werden. Und da habe ich so eine Kapelle.
Ohlsdorf ist der große Hamburger Friedhof.
Der größte Hamburger Friedhof.
Für die genau, Nicht-Hamburger.
Da gibt's eine Kapelle, die auch die Möglichkeit bietet für solche Abschiede. Und da bin ich sehr gern. Und dann mache ich den schön, so nenne ich das immer, den Verstorbenen. Erstmal schön machen. Also sprich,
was machst du dann?
Bisschen waschen. Und diesen ganzen Stress sozusagen, denn Sterben ist auch Stress. Unterschiedlich natürlich für jeden anders. Aber das erstmal so ein bisschen noch ihn davon eben reinwaschen. Und
räucherst du da auch?
Nee, ich bin jetzt nicht so ein Freund von Räuchern. Mhm. Also ich finde, das ist bestimmt was Gutes. Mhm. Und vielleicht führe ich das auch mal ein, aber ich mache das eher geistig.
Mhm. Also, aha, das heißt, beschreib mal.
Ja, ich bringe mich natürlich selber erstmal überhaupt in eine Lage, dass dass ich mich schütze, weil man muss sich schützen an diesem Übergang sozusagen. Das ist ja eine Schwellensituation, an der wir da arbeiten als Bestatter, wo sozusagen ja die Frage ist, was wird da eigentlich frei?
Super spannend. Also was, magst du das ein bisschen beschreiben? Also weil das ist was, was finde ich sehr, sehr auch zum Leben gehört. Es hat jetzt für mich gar nichts mit dem Tod zu tun, sondern dieses ein Energiefeld ist anders als das andere Energiefeld. Mit dem einen fühle ich mich wohler, bei dem anderen habe ich das Gefühl, ich muss mich oder ich will mich schützen, weil der oder die zu viel dabei hat. Oder das ist eigentlich.
Naja, ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, sich zu schützen.
Ja.
Ne? Also egal jetzt, ob ich mich wohlfühle oder nicht wohlfühle. Hm. Oder wie auch immer jetzt jemand war, wir sind ja alle Menschen, die nicht frei sind von Schatten.
Ja.
Also das ist einfach so. Das gehört zu uns wie die Zähne, die wir im Mund tragen. Ne? Und eben auch wie das Licht natürlich. Mhm. Ne? Oder eben so abgespaltene Dinge, die wir aufgrund von Erfahrungen, die wir mal gemacht haben im Leben und uns dann nicht damit auseinandergesetzt haben, ne? Was ja sehr, sehr viel auch in der Generation der heutigen, sage ich jetzt mal, zwischen 80- und 100-Jährigen der Fall ist. Die haben so viele Traumatisierungen erlebt und haben keinerlei Gelegenheit gehabt, im Leben sich damit auseinanderzusetzen.
Haben keine genutzt. Sie hätten vielleicht
nicht gehabt. Sie haben es nicht genutzt, ja. Viele also haben es tatsächlich nicht genutzt.
Ja.
Und dann, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr differenzierter Bereich. Ich weiß gar nicht, ob ich da so differenziert einsteigen möchte jetzt.
Okay, gut. Dann bleiben wir bei dem, dass du.
Also
du
auf jeden Fall, wir bleiben jetzt erstmal in dem Feld, dass man, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass in dem Moment, wenn jemand seinen Körper verlässt, dann kann man jetzt ganz grob sagen, die alte Tradition, die heute ganz viele Menschen intuitiv sofort das Fenster öffnen möchten, weil die Vorstellung ist, man müsste die Seele jetzt
durchs Fenster rauslassen.
Da sage ich immer, na ja, also seelisch-geistig kann man auch durch Wände gehen. Also
ja,
das
ja.
ist im Grunde, ne, und durchs Fenster. Und also das ist dann, aber das ist so eine äußere, das also begegnet mir immer wieder diese Freude daran, das Fenster jetzt zu öffnen. Und das, was da frei wird, ist eben im seelisch-geistigen Bereich. Und das, was aber auch frei werden kann, sind natürlich so unerlöste Geschichten. Mhm. Und die wabern dann da so rum, also ohne, dass wir jetzt noch tiefer reingehen. Mhm. Da muss man sich schon schützen. Und ich glaube auch, dass man sich auch klar machen muss, dass wir auf der Erde leben und dass es eben nicht nur das gibt, was wir mit physischen Augen sehen können.
Ne? Ja.
Das ist einfach so. Und ich sage auch immer gerne, für mich die wirklich ultra-orthodoxeste Religion, die ich kenne auf der Welt, ist der Materialismus. Und dass man eben so sicher und überzeugt behaupten kann, das gibt's alles nicht, was es doch so alles gibt. Das ist schon ganz schön totalitär, finde ich.
Das glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, du könntest allein darüber Bücher schreiben oder das eben irgendwie, du bist ja auch Künstlerin, glaube ich, könntest du dich wahrscheinlich jahrelang mit beschäftigen, das auszudrücken.
Naja, kann man wahrscheinlich, aber das ist ja gar nicht mein Interesse. Nee. Mein Interesse ist eigentlich der einzelne Mensch, mein Interesse ist der Verstorbene, mein Interesse sind die Angehörigen und die, wir nennen sie heute auch Zugehörige, also es ist ja nicht immer nur die Familie, sondern wir wissen ja alle, dass Freundschaften manchmal sogar viel wichtiger sind als Beziehungen zu Familienangehörigen. Und diese Menschen in eine Lage zu versetzen, dann kommen wir so ein bisschen wieder zu dem, wo wir vorhin schon mal waren, dass sie eigentlich ihren Verstorbenen, und damit würde ich jetzt gar nicht sagen, würdevoll verabschieden können, weil das ist ja auch was ein Begriff, der einem in der Bestattungsbranche häufig begegnet. Also dieser Begriff der Würde finde ich unheimlich wichtig. Gibt's von Gerald Hüther ein wunderschönes Buch über die Würde. würde, ist ein ganz tolles Thema. Und dazu kann ich nur sagen, Viktor Frankl, der ja ein ganz bekannter Psychoanalytiker war, der ist in Auschwitz gewesen und hat hinterher ja gesagt, also das, meine Würde haben sie mir nicht nehmen können.
Genau, ne? Haben wir auch schon ein paar Mal benannt.
Und diese Würde, die ist einfach so tief in uns sozusagen verankert. Und das finde ich jetzt gar nicht so ein interessantes, vordergründiges Phänomen dabei, sondern für mich ist eigentlich die liebevolle Haltung, das ist für mich das Entscheidende. Also die liebevolle und fürsorgliche Haltung, die wir einnehmen können als diejenigen, die dabei sind.
Die Sterbende begleiten.
Ja, und wenn ich eine liebevolle Haltung habe, dann bin ich interessiert. Das ist ja ein Interesse, also Interesse ist ja in etwas sein sozusagen. Und dann bin ich interessiert und bin dem zugewandt, dem Prozess. Mhm. Und wenn ich aber sage, nein, ich möchte ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er war, dann ist das ja auch ein Ausdruck von eigentlich, ist mir da mulmig. Ich traue mich nicht so richtig daran. Ne?
Das aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, die Angst.
Ja, das meine ich. Das ist mir mulmig.
Wie begegne ich diesem Ende?
Ja, und da jemanden an die Hand zu nehmen, das ist eben das Tolle. Und das ist meine große Freude. Aha. Und angefangen hat das für mich mal bei meinem Bruder. Du hast eben schon mal deine Schwester erwähnt. Also, hallo, mein Bruder hört es vielleicht ja auch irgendwann. Der hat meine Mutter ganz außerordentlich stark geliebt. Und unsere Mutter ist eben sehr früh verstorben. Also was heißt sehr früh? Also früher als vielleicht erwartet und auch recht unerwartet. Und dann habe ich sie eben aufgebahrt. Und da war auch mein Vater sofort mit einverstanden. Und da aber meine Brüder das so noch nie erlebt hatten, waren sie erstmal so, also mein einer Bruder war ganz irritiert und wollte gar nicht so richtig ran an die Sache. Ja. Und dieser andere Bruder, der hat sich von mir so ein bisschen mitführen lassen. Ich habe ihm dann versprochen, ich gehe mit dir da rein, weil er wirklich richtig Angst hatte davor und wahnsinnig traurig war. Und dann hat das alles stattgefunden und ich habe ihn dann da reingebracht und so eine Aufbahrung, da war ich noch nicht Bestatterin. Mutter war der Auslöser, dass ich Bestatterin geworden bin.
Okay.
Also das ist tatsächlich ein Phänomen, wie ich vorhin schon sagte, da werden wir manchmal wach für dieses Geschehen und bei mir war das ganz stark und zumal ich sowieso einfach als sehr geistig denkender Mensch schon immer davon überzeugt war, dass ich hier nur ein Gast bin auf der Erde. Also dass das so ein vorübergehendes Intermezzo ist. Und ich habe in meinem frühen Erwachsenenleben habe ich in Brasilien gelebt, 5 Jahre, von 20 bis 25. Und da hatte ich eine ganz enge Freundin, ein ganz wunderbarer Mensch, die war Hebamme, die ist leider schon mit Anfang 40 an Krebs gestorben. Und die war Hebamme und wir haben eben im Slum dort gearbeitet. Und ich habe dann an ihrer Seite ganz viele Geburten miterleben dürfen. Mhm.
Ganz viele natürliche Geburten vor allem, ne?
Richtig, genau. Denn die hat sie dort damals tatsächlich auch wieder etabliert. Denn in Brasilien, das ist bis heute so, werden die meisten Kinder via Kaiserschnitt geboren. Weil man damit am meisten Geld verdienen kann, weil man das terminieren kann. Also das ist schon... Es ist schon eine krasse Situation und ganz ehrlich, in Deutschland gibt es eine leise Tendenz,
dass es
immer mehr Frauen gibt, die sich sagen, ach, da mache ich einen Termin, dann kann ich das alles kontrollieren. Und
habe ich auch keinen Schmerz, also keinen Wehenschmerz, den danach, aber den kriegt man dann schon wieder weg.
Und alles andere auch, ne? Also der Körper muss dann nicht durch.
Nee,
genau. Also es geht schnell wieder. Ist ja auch eine Krux, aber
ja. Aber einen auf jeden Fall.
Die Liste ist lang. Das Schlimme ist, also um da einmal kurz, ich glaube, Brasilien war das Land, was da auch in dem Zusammenhang statistisch genannt wurde. Also das Wissen um eine natürliche Geburt geht verloren, wenn die Kaiserschnittraten weiter so hoch bleiben. Klar. Also das, was deine Freundin gemacht hat, da die natürliche Geburt wieder reinzubringen, ist eigentlich, wie soll ich das nennen? Ein Geschenk an die Menschheit.
Ja, absolut. So. Also absolut. Es gibt auch ein tolles Buch, was sie geschrieben hat. Mhm. Also, das ist interessant.
Auch auf Deutsch?
Das gibt es auch auf Deutsch, ja.
Sag mal, wie es heißt?
Ja.
Komm, okay, müssen wir.
Leider und neuerdings denke ich manchmal, ist vielleicht auch nicht nur negativ, habe ich ein sehr schlechtes Gedächtnis.
Das sind die Hormone, das wissen wir doch alle.
Das kommt wieder oder auch nicht, also falls wir den Titel rausfinden.
Na, ich kann es euch bestimmt nachher sagen, ist ja für mich leicht. Also Angela Gerke da Silva heißt sie, sie ist Deutsche und hat einen Brasilianer geheiratet und glaube eine Hebamme in Brasilien oder... Den Titel des Buches weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das ja zum Beispiel, ne, wenn wir sprechen jetzt von einer Sterbekultur, das ist ja eine Geburtskultur, wenn du so willst, ne? Dieses Thema. Und da müssen wir auch ganz, ganz wach sein und aufpassen, dass das nicht auch noch
uns genommen wird.
Entrinnt. Wird. Naja, genommen, also wir nehmen uns, es kommt ja keiner und nimmt uns weg.
Ja, schon richtig, aber es wird ja immer von außen reingespielt, aus irgendwelchen Trends und Social Media. Also was soll uns da alles bitte
unserer Zeit war das nicht so in den 60ern, dass man auch plötzlich, da gab es auch mal so einen Trend, man sollte nicht stillen.
Genau.
Ne? Stillen war irgendwie plötzlich.
Genau. Also meine Mutter hat auch irgendwie so 4-6 Wochen gestillt und dann hatte sie zum Glück immer Scharlach. Überhaupt.
Ich glaube gar nicht.
Und dann hatte die immer Scharlach und dann war es sowieso vorbei.
Dann hatte man so einen Arztkittel an, das sehe ich auf den Fotos. Und dann so ein Fläschchen und dann denke ich immer, oh Gott, bin ich richtig steril eigentlich auf die Welt gekommen.
Genau. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema,
Nee, das ist jetzt nicht unser Thema, aber es ist ja ganz nah und deswegen hatte ich das eben erwähnt, dass ich eben zufällig, ich finde ja das Wort zufällig ist ja immer so, ja, es ist mir eben zugefallen, dass ich schon mal damals an dem einen Ende sozusagen des Lebens ganz, ganz nah dran war, wirklich oft nah dran war, weil wir eben so eng befreundet waren. Und jetzt am anderen Ende.
Genau. Ja, das also, Thema Lebensübergänge scheint dein Feld zu sein.
Aber wie ich da jetzt eben drauf kam, es hatte einen bestimmten Grund, warum mir das eingefallen war. Ach so, und dann bin ich durch meine Mutter darauf aufmerksam geworden.
Mit deinem Bruder.
Genau, da wollte ich jetzt eigentlich wieder hin. Der hat sich dann tatsächlich ja überwunden, also mit meiner Hilfe, da nun den Raum zu betreten, wo meine Mutter aufgebahrt lag. Und das war dann für mich einfach unheimlich schön zu sehen. Und das ist eine Erfahrung, und deswegen finde ich Erfahrung immer so wichtig, dass man die Erfahrung, die man macht, die tragen einen ja doch dann durch das weitere Leben. Und sind unheimlich entscheidend, welche Erfahrung war die erste an der Stelle. Ne? Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung darüber. Dafür bin ich meinem Bruder dankbar, auch wenn er da jetzt nicht bewusst irgendwas zu getan hat. Aber zu sehen, wie er sich nach und nach dann entspannt hat. Also und ich musste dann plötzlich essen gehen. Meine Freunde haben dann gesagt, so komm, wir müssen jetzt essen und so, weil ich schon so viele Stunden da beschäftigt war. Und dann habe ich ihn da doch alleine gelassen in dem Raum. Und dann doch länger alleine gelassen, als ich es versprochen hatte. Also ich kam erst so nach 2 Stunden wieder und inzwischen saß er da total entspannt, hatte seinen Arm so auf den Sarg gelegt und den Kopf noch, war so ganz nah an ihr dran und war völlig entspannt.
War ganz weich geworden.
War total weich geworden und hat sozusagen die Beziehung wieder aufgenommen. Und das ist nämlich der springende Punkt, warum ich das auch so wichtig finde und das einfach gerne erzähle. Dass es eben nicht so ist, ich möchte, er hätte ja auch sagen können, ich will sie lieber so in Erinnerung behalten, wie sie war. Nein, er hat sie begleitet an dieser Stelle, an diesem Übergang. Und es ist nicht nur für sie, für die Verstorbene, die ja einiges durchmacht geistig. Das ist ja auch noch ein extra Thema, was macht man da eigentlich durch? Sondern auch für ihn in seiner Trauer. Es ist ja ein unglaubliches Geschenk, dass er sich das getraut hat.
Er hat sich aber auch selbst begleitet.
Ja.
Ne? Also ich finde es einen total erwachsenen Schritt.
Absolut.
Du hast ihm die Tür aufgemacht.
Genau.
So, da war er vielleicht noch eher kindlich mit seiner Angst, oh Gott.
Genau.
Und dann hast du ihm die Tür aufgemacht und irgendwie für einen sicheren Raum gesorgt. Das ist, glaube ich, was du gut kannst. Und dann konnte er Verantwortung für sich selbst oder für sein inneres Kind, wie auch immer wir das nennen wollen, übernehmen und konnte damit weich werden. Das ist eine total schöne Geschichte. Und das ist das, was du wahrscheinlich mit deinen verstorbenen Angehörigen, Zugehörigen genauso machst, stelle ich mir zumindest vor.
Na, nochmal zurück zu dieser Familie, wo ich vorhin angefangen habe. Da haben wir eben den Großvater dann, war schon 5 Tage im Krankenhaus da in der Pathologie, den haben wir dann abgeholt und dann in einen Raum gebracht. Und dann habe ich ihn erstmal schön gemacht. Da hat sich die Tochter auch nicht getraut, in dem Fall da mitzumachen. Das ist ja immer ganz frei. Also man kann ja auch Nein sagen. Und das habe ich dann eben alleine gemacht, habe ihn angezogen und zurechtgemacht, schön. Und dann aber den Deckel erstmal wieder drauf. Ja. Und dann habe ich die Familie reingebeten und dann waren wir erstmal da. Und das ist so ein bisschen, das erwähne ich auch auf meiner Homepage, das ist ja so ein bisschen wie beim kleinen Prinzen, ne? Also dieses sich vertraut machen mit etwas. Ne? Wenn ich mich mit etwas vertraut mache, oder vor allen Dingen auch, wenn ich mich mit etwas vertraut gemacht habe, dann fange ich an, über Verantwortung zu übernehmen.
Ja, schön.
Für die Sache. Ne? Und diesen Raum, den versuche ich meinen Angehörigen immer zu geben, dass sie sich erstmal vertraut machen können. Und dass man erstmal überhaupt sozusagen im Raum warm wird und so. Und da hilft natürlich auch, wenn man was zu trinken hat, was zu essen. Manchmal backe ich noch Kuchen, dann gibt's noch Kuchen. Und dann Blumen sind auch was unglaublich Wichtiges in diesem Moment, weil die Blumen sind ja, die Blüten sind ja das Schönste, was wir kennen. Und das ist, was eben zwischen Himmel und Erde sozusagen wächst und sich bildet. Und dass es schön ist, also die Schönheit spielt eine ganz entscheidende Rolle auch.
Schönheit aber im Sinne von Ästhetik, ne?
Im Sinne vom Künstlerischen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also genau, aber Schönheit ist ja sehr individuell.
Schönheit, ja, ist subjektiv, wenn man so will, aber ich finde, es gibt eine natürliche Schönheit. Also es gibt nichts Schöneres als Gartenblumen zum Beispiel. Also das finden wahrscheinlich alle. Und da versuche ich dann manchmal Gartenblumen mit. Also deswegen am Frühling ist es immer am schönsten, ne? Oder im Frühsommer ist natürlich ein unheimliches Geschenk. Und es ist auch ein großes Geschenk, wenn man so einen tollen Floristen hat, wie ich zum Beispiel habe, Alfons Mühlenbrock, beziehungsweise die Grüne Manufaktur. Und das ist einfach was Wichtiges. Ich finde aber, dass es auch nicht unbedingt alles so perfekt sein muss. Also dass es nicht eine Schönheit sein muss, die sozusagen so nicht anrührbar ist. Das gibt's ja auch. Ne?
Jeder kennt so eine sterile Schönheit.
Oder jeder kennt so auch Bestattungsfeiern, wo man das Gefühl hat, man sitzt da und es ist irgendwie alles durchgeplant, aber es kriegt so was Lebloses dadurch. Oder alle sitzen da und sind damit beschäftigt, ob sie richtig sitzen, ob der Anzug richtig sitzt. Deswegen sage ich oft, fange ich so an, dass ich erstmal die Menschen begrüße und dann sage ich, es ist so schön, dass sie alle so schön aussehen. Und wir haben uns alle schön gemacht und so, aber viel wichtiger ist es jetzt, dass wir unsere Herzen öffnen und uns seelisch,
dass wir Luft holen,
erstmal entspannen und machen sie
Knopf auf.
Also je nachdem, genau, wie die Situation ist, ne?
Und ich glaube, du bist auch nicht unbedingt die große Befürworterin von Schwarz.
Nee.
Das meine ich irgendwo rausgehört zu haben.
Obwohl ich einfach auch weiß, es gibt Kulturen. Neulich hatte ich eine afrikanische Bestattung. Aus Ghana es gibt ja eine ganz, ganz große Community in Hamburg, eine ghanaische, und die zum Beispiel tragen alle schwarz. Und die sind ja eigentlich von ihrem Dafürhalten
eher bunt gedacht.
Vor allen Dingen auch eher, die scheuen sich nicht, die gucken ihren Verstorbenen an am offenen Sarg, die singen unheimlich schön, die haben vor allen Dingen auch ein Bewusstsein, was ganz klar auch rüberführt auf die andere Seite. Also das ist ja eigentlich alles fein, aber sie tragen trotzdem sehr gerne schwarz an der Stelle. Das ist einfach in der Kultur so verhaftet. Aber jetzt für uns Deutsche habe ich das Gefühl, also ich persönlich trage tatsächlich auch persönlich nicht gerne schwarz, habe aber auch natürlich schwarze Kleider und passe mich auch an, wenn jetzt die alle sich darauf geeinigt haben, es sollte schwarz getragen werden. Aber ich glaube, dass es für uns hilfreich ist, wenn wir es nicht tun.
Also, was passiert denn dann? Also,
naja, schwarz ist ja eine Farbe, die der eine kann besser damit, der andere schlechter. Es gibt ja, glaube ich, so eine eine Freundin von mir. Kennst du eigentlich Lola Rüppel?
Nein, noch nicht.
Die ist jetzt leider aus Blankenese gerade weggezogen.
Aber ich kenne sie sehr gut.
Ach, du kennst sie?
Hat sie dich mal empfohlen?
Lola Rüppel hat meine Seite gemacht.
Ach, guck mal, dann hat sie nämlich schon mal von einem Jahr gesprochen.
Nee, sie hat vor 3 Jahren, hat sie mir gesagt, guck doch mal, ob du nicht in diesem Podcast, als ihr gerade angefangen
habt. Ja, sie hat mal von dir erzählt, witzig.
Und deswegen wusste ich das damals schon und dachte,
jetzt wird ein Schuh draus. Also Lola, vielen Dank.
Ja, also ich danke ihr zutiefst, weil dieser ganze Prozess, die Homepage, die wir da gemacht haben, auch den Namen haben wir gemeinsam gefunden. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und das ist eine große Freude. Die ist jetzt nach Detmold gezogen und hat da ein wunderschönes mit ihrem Mann einen wunderschönen großen Naturgarten.
Und kümmert sich um, ich wollte gerade sagen, Blumen und Garten. Und,
ja, die macht dieses, wie halt, heißt noch dieses nachhaltige,
ja,
Gärtnern. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Mhm. Jedenfalls, ja.
Das wir waren bei Farbe und
wir waren bei, genau. Und das ist auch etwas, was sie macht. Deswegen kam ich jetzt auf sie, dass man die Seelenfarbe bestimmen kann. Also wenn du mit geschlossenen Augen sitzt und jemand legt dir farbige Tücher
um die Schultern. Ja, da habe ich auch schon von erzählt mal. Mhm.
Genau, dann fühlst du, ja, also du beschreibst dann sehr intensiv, wie du dich fühlst. Mhm. Und es kommt dann am Schluss, es gibt halt Sommer, Herbst, Winter, Frühlingsfarben, mhm, und dann die kalten und die warmen auch, mhm, jeweils. Und dann kommt eben raus, was deine Farben sind. Und das sind nicht unbedingt, das hat nicht unbedingt was mit Geschmack zu tun. Nee.
Also finde ich super spannend. Müssen wir unbedingt auch mal hier zu uns an den Tisch einladen mit vorher Experiment. Weil ich bin mir ziemlich sicher, bei mir kommt da nicht beige und weiß raus.
Und rosa.
Und rosa.
Was du gerne trägst.
Ja, genau.
Ach so, da wird's ja lustig.
Da wird's,
können wir die morgen einladen?
Ich glaube, ich schreib dir. Da wird's richtig bunt. So, okay, also wir gehen wieder aber zurück zu dem Schwarz.
Ja, mit den Farben, genau. Da waren wir eben. Und Schwarz kann machen, dass man im Grunde genommen eine, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus, eine Zurückhaltung im Leben hat. Hm. Also, dass das Schwarz eigentlich dieses, vielleicht mein Gefühl von nicht dazu zu gehören oder womit man so kämpft im Leben, ne? Oder nicht richtig da zu sein oder nicht mich nicht zeigen zu wollen, ne? Dass das befördert.
Okay, spannend.
Also dass also durch die das jetzt Schwarz sozusagen, ne, noch mehr in diese negativen Gefühle reingedrückt werde.
Finde ich sehr spannend.
Und mir das aber gar nicht klar ist.
Da, super, ne?
Und ich meine, Schwarz ist, das ist genau, ich kenne ganz viele Frauen, auch Frauen, die ich wirklich richtig doll liebe, die wahnsinnig gerne Schwarz tragen.
Genau.
Und da bin ich mir immer nicht so sicher, ob das so günstig ist.
Deswegen, ich finde das total spannend. Also da könnten wir eine eigene Stunde, glaube ich, drüber machen. Was macht welche Farbe mit mir? Was ziehe ich wann wie an?
Nicht nur könnten, da machen wir eine eigene Stunde draus.
Ja, gerne, schon. Okay, schon beschlossen.
Also ich dann ab sofort in Pink und...
Okay, cool. Mhm. Habt ihr gehört, ne? Mhm. Aber ich finde, es ist eben, oder ich empfinde das so, dass es in unserer Kultur, zumindest solange ich denken kann, 54 Jahre, gehört das so, dass man auf einer Beerdigung, dass ich da schwarz, also ich kaufe mir tatsächlich manchmal auch schwarze Sachen und denke dann so, das ist die Argumentation, warum ich das dann kaufe, denke, naja, ich brauche das ja auch für irgendeine Beerdigung, das wird ja eher mehr und da brauche ich ja was für den Frühling, für den Herbst und ich möchte auch keine kalten Füße dann auf dem Friedhof haben und so weiter, da kaufe ich schwarze Schuhe. Und ich war auf einer einzigen Beerdigung, den kannte ich nicht besonders gut, und die Angehörigen hatten sich dann alle irgendwie orange übergezogen, also über dem dunklen Anzug dann eine orangefarbene Weste. Und es war so, für mich war es total, also gewollt ist jetzt sehr negativ, aber für mich fühlte sich das überhaupt nicht richtig an. Also das war ein totaler Spagat, was ja völlig okay war. Ich habe mich damit total unwohl gefühlt und finde das aber trotzdem eben wahnsinnig interessant und würde jetzt dir schon mal attestieren, dass du das eben auf so eine weiche Art mit reinnehmen wirst oder kannst, dass alles erlaubt ist in dem, und wie kommen wir dann auch dahin?
Naja, es gibt ja immer mehr Menschen auch, die verfügen rechtzeitig, dass sie schon mal ihre Dinge vorbereiten und auch sagen, sie möchten nicht, dass Schwarz getragen wird auf ihrer Trauerfeier.
Ja, okay. Mhm.
Und so eine Abschiedsfeier muss ja auch gar nicht so traurig sein. Nur traurig. Nee. Ne? Das ist ja sowieso mein großes Steckenpferd, dass ich immer sage, es ist ja nicht nur traurig, wenn jemand stirbt. Ne? Mhm. Es ist eben auch, und da scheiden sich die Geister aber tatsächlich ja leider so ein bisschen. Da kommen wir jetzt wieder auf den Materialismus. Wenn ich natürlich die Haltung habe, das ist dann Ausschluss vorbei, dann ist es auch super traurig, weil dann ist es eben vorbei.
Ist weg,
wenn ich aber die Haltung habe, ja, der hat die Seite gewechselt, der Mensch. Ich kann ihn jetzt mit meinen physischen Augen nicht mehr sehen, aber vielleicht habe ich Instrumente, die ich noch entwickeln kann, dass ich da den Kontakt halten kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel?
Also, was sind deine...
Naja, also jeder, der einen Menschen sehr stark geliebt hat, der tut gut dran. Und das habe ich jetzt auch immer wieder erlebt. Und die Leute richten sich das meistens auch ein. Diejenigen, die das jetzt von Haus aus noch nicht haben, so ein Ort, wo man mal eine Kerze anzündet und Blumen aufstellt und ein Foto hat. Und wo man einfach einen Platz schafft, wo man sich mal hinsetzt und einfach still wird.
So einen eigenen Altar, und, ne?
Ja, kann man wie so einen sich kleinen ja Altar. Also ein Altar ist ja im Grunde genommen nur sozusagen ein Ort, wo man eben wiederkehrend dann
sich den, erinnern.
Genau, wo oder man Kontakt hingeht, wenn man in diesen Kontakt tritt. So tritt man ja mit dem Christus in Kontakt in der Kirche zum Beispiel. Ja. Ne? Und oder die Buddhisten haben, oder ne, die Inder, also haben ja alle ihre Altäre. Und so ein Instrument zu entwickeln, da würde man ja auch nicht sagen, nur weil ich nicht Geige spielen kann, gibt es kein künstlerisches, hochkünstlerisches Geigenspiel. Also das ist etwas, das kann man entwickeln. Mhm. Ne? Und Geige spielen lernen hat was mit Übung und mit Disziplin auch zu tun. Also Disziplin ist an der Stelle ein hartes Wort, aber Disziplin insofern, oder sagen wir mal Wille, ich ersetze mal das durch Wille, also dass ich den Willen habe, wirklich täglich auch zu üben. Oder zumindest wöchentlich. Also es muss ja jetzt nicht stringent sein, aber doch so ein Instrument, so eine Fähigkeit entwickelt sich einfach nicht von allein. Es sei denn, es gibt manche Menschen, die werden geboren mit bestimmten Fähigkeiten.
Aber jetzt auf,
oder sie entstehen später plötzlich. Das gibt es. Aber wenn ich jetzt normal sozusagen da jemanden, sagen wir mal, nicht verlieren möchte, was ja leicht geschehen kann, ne? Das wird ja immer wieder von der Erinnerung gesprochen, ja, der bleibt in unserer Erinnerung bestehen und so, da sage ich immer, nee. Also da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Klar, in der Erinnerung auch, aber ich möchte mich nicht nur an jemanden erinnern, im Sinne von, wer er einmal war oder wo er einmal war, sondern ich möchte ihn eigentlich täglich erinnern, da wo er jetzt ist. Also ich möchte erinnern im Sinne von nicht unbedingt vergänglich, sondern erinnern, also in mein Inneres bringen sozusagen, also ihn mir vergegenwärtigen, indem ich ihn als immer noch lebend.
Aha. In dir lebend, oder?
Nein. Das ist eben dieses, die andere Seite. Ich kann die Menschen nicht sehen. Ich habe dieses Auge nicht, dieses Sehende. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehen das. Also es ist einfach ein sehr, sehr subtiler Bereich. Ne? Da kann man auch nicht einfach sagen, ja, der eine sieht's, der andere nicht. Sondern das sind ja... Also zunächst müssen wir uns ja an die Sache einfach geistig rantasten, indem wir uns einfach vielleicht erstmal, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, darauf einigen können, wir sind geistige Wesen als Menschen. Und der Geist, das stirbt eigentlich nicht, kann er nicht. Das liegt nicht in seiner Natur.
Das heißt, magst du da noch ein Beispiel geben? Wir sind schon ein bisschen am Ende, also
oh, wir sind
zeitlich
schon,
zumindest nur.
Und schon den Rahmen gesprengt,
so
nicht nur das.
Nicht erzählt.
Genau. Nee, wie machst du das jetzt in deinem, also wie erinnerst du deine Mutter, deinen Vater oder die
ich ändern möchte, ne?
Ja, richtig, genau. Das finde ich wichtig oder super spannend, weil wir da auch ja null geleitet werden oder nirgendwo das lernen.
Also es gibt eine interessante Tradition in Japan und tatsächlich habe ich die so ein bisschen übernommen. Die Japaner, die stellen ihren Verstorbenen was zu essen hin. Mhm. Also in so einem kleinen...
Das kenne ich aber auch von Kaya, auch. Andrea Otto, die das auch sagte. Ich habe mal ganz abgefahrene Erfahrung gemacht, wo ich das Lieblingsessen meiner Großeltern gekocht habe und das auch mit an den Tisch gestellt hat. Und das war, als ob die da mit am Tisch saßen. Das war total krass.
War das nicht Roulade?
Ja, Roulade.
Schön, dass ich sowas erinnere.
Ja. Ja. Aber erzähl mal weiter.
Also so eine Kleinigkeit, wenn ich esse, ne, eine Kleinigkeit abzufüllen und das dahin zu stellen. Und ich habe dann, also die haben so ein ganz bestimmtes Glöckchen, die Japaner. Das ist was ganz Seltenes. So freue ich mich wahnsinnig, wenn mir mal jemand aus Japan so ein Totenglöckchen mitbringt. Also ich habe ein anderes, was auch sehr, sehr schön klingt. Und also das klingel ich dann. Mhm. Und ich habe eben so meine bestimmten Verstorbenen da auf der Fensterbank stehen, die mit denen ich sehr verbunden mich fühle und auch die Verbindung gerne nicht abreißen lassen möchte. Das ist zum Beispiel ein Moment. Oder eben, ja, ich persönlich pflege halt zu meditieren und auch mein Gebet. Also einfach mich sozusagen dann da drauf zu besinnen auf die Verstorbenen.
Sprichst du dann mit denen oder ist es einfach auch nur so ein ganz in Ruhe
sein? Ich
würde
nicht sagen, also wenn ich jetzt was ganz Bestimmtes von jemandem will oder so, kann das mal sein. Aber ich bin jetzt eigentlich auch nicht so jemand, der, also ich bin schon sehr hiesig auch. Also ich bin jemand, ich liebe schöne kleine Möbel, also Dinge, die schön sind und ich liebe das Leben. Und nur der Übergang, das finde ich wichtig. Also ich beschäftige mich jetzt nicht andauernd, ne, mit dem da drüben, sondern für mich ist wichtig, wie geleiten wir, um jetzt nochmal wieder wirklich auf dieses Thema zurückzukommen, eine neue Sterbekultur wieder zu etablieren. Wie begleiten wir eigentlich unsere Verstorbenen? Wollen wir uns wirklich damit zufrieden geben, den nie mehr gesehen zu haben? Wir wissen, wir haben irgendwie gehört, ach, der ist im Krankenhaus verstorben. Wenn wir Glück haben, ist er ja im Hospiz gestorben und wir konnten dabei sein in den letzten Wochen und Tagen. Im Krankenhaus waren wir vielleicht auch noch gerade dabei und so. Aber dann entsteht eigentlich ja so ein Vakuum und da hattest du vorhin gefragt, wie das logistisch geht. Und dann komme ich noch mal einmal ganz kurz hin zurück. Also wie auch immer, man kann einen Verstorbenen nach Hause bringen, man kann ihn in einen Raum bringen, wo so eine Aufbahrung möglich ist. Und dann kann man die Menschen sich eben vertraut machen lassen. Da waren wir ja vorhin und dann ist erstmal der Deckel zu. Und dann so nach und nach fange ich irgendwann an und frage vorsichtig, wollen wir denn den Deckel nochmal öffnen? Mhm. Ja. Und dann gibt es immer welche, die sofort sagen ja. Und dann gibt es aber auch welche dabei, die sagen,
auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen einzigen Fall. Ne? Mhm. Und in dem Fall mit dieser Familie, da bin ich zum Beispiel dann mit dem Sohn, der war 11, 12, nee, oder vielleicht war er schon 13. Ich bin dann mit ihm rausgegangen so lange und habe mit ihm Karten gespielt draußen. weil das ist ja nicht schlimm. Also wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht. Das muss ja jeder für sich selbst empfinden, was er ertragen kann. Also ertragen. Das heißt, ich muss das tragen können, was ich da vor mir habe. Und wenn ich natürlich in einer Situation damit überrascht werde oder sozusagen ne, schockiert werde, weil ich eigentlich meine Seele gar nicht bereit ist, das zu tun, dann fällt es auf einen unguten Boden. Ne? Und insofern ist es völlig natürlich und normal, dass man es vielleicht nicht möchte. Und so ist es sehr unterschiedlich. Aber dem Verstorbenen auch eine Art Segen zu geben, nochmal gemeinsam, ne? Dass man wirklich nochmal zusammenkommt. Also ich habe schon oft die Situation gehabt, wo ich zum Beispiel zerstrittene Geschwister am toten Bett sozusagen, dann nehmen wir uns an den Händen und ich mache das dann einfach. Ne? Die sind dann überrumpelt und so. Aber was dann geschieht, ist einfach schön. Ja. Dass wir wirklich gemeinsam dann für den Verstorbenen, aber die dann ja auch wieder miteinander und dann das nochmal vergeben wird, was zu vergeben ist. Vielleicht auch erstmal nur auf eine eher oberflächlichere Art und Weise, weil so tief kommt man so schnell gar nicht. Aber trotzdem alleine die Tatsache, dass man es macht. Also, dass man.
Der Impuls ist doch schon so schön.
Der Impuls schon so schön ist, ne?
Total schön.
Und wo du gerade Impuls sagst und Impulse der Liebe und des Willens, die wir im Leben ja alle hatten, zuhauf, die sind ja in unserem Leib auch drin. Und deswegen bin ich persönlich eine Freundin der Erdbestattung, nach wie vor, finde ich, das ist die schönste Form, weil das der Erde zu übergeben und gerade heute, wo alle sprechen über die Umwelt oder eher ja so viel über das Klima, aber ich finde die Umwelt eigentlich fast entscheidender, die unmittelbare, das an die Erde zurückzugeben.
Ja, wundervoll.
Also diese Impulse, die wir in uns tragen, ne, und dass die Erde langsam sozusagen das aufnehmen kann, was wir da in den Körper reingegeben haben. Ne? Und das geht in der Feuerbestattung halt nur flott. Versetzt. Ne?
Und flott.
Genau.
Sehr schön.
Ja.
Also wir haben ein paar Sachen, glaube ich, wirklich nur angerissen. Ich bin aber ganz beseelt.
Beseelt, witzig. Das war auch das Wort, was bei mir gerade war.
Schön. Ganz viel gelernt. erfahren, also im Kopf jetzt erstmal, und finde den Bereich, den du bespielst, wäre jetzt so mein Wort, ganz wundervoll. Ich wünsche mir davon viel für yes. uns. Alle.
Ich finde den auch wundervoll.
Ja, das ist toll, weil nee, du damit so leuchtest auch.
Von. Das ist für mich wirklich, und das ist ja, ich bin ja nicht irgendwie nekrophil veranlagt oder irgendwas, ne? Aber wenn ich einen Verstorbenen, naja, das gibt da so komische Sachen, die manche, so Abartigkeiten mit Toten. Aber wenn ich einen Verstorbenen abhole, ne, dann ist es ja manchmal auch merkwürdig, wenn ich den gar nicht kannte, ne, und der ist dann eingewickelt in so einen Laken und dann kommt er aus der Kühlung raus und so, aber sich vertraut zu machen. Mhm. Und das möchte ich wirklich zum Schluss noch einmal erzählen.
Bitte.
In der Corona-Zeit sind sehr viele Menschen, ob sie nun mit Corona oder wie auch immer, aber mit dieser Seuche da betitelt worden sind, sofort nach Eintritt des Todes in Plastiksäcke mit Reißverschluss getan worden. Und es leider hat es auch so ein bisschen um sich gegriffen, dass das jetzt auch öfters gemacht wird. Und das ist natürlich, wenn man jetzt mal im Sinne dessen auf die Sache schaut, was ich hier jetzt schon so ein bisschen aufgedeckt habe, ist das was ganz Schlimmes eigentlich. Ja. Ne? Wenn man sozusagen diesen Ausatemprozess, diesen seelisch-geistigen einfach stört, indem man den einfach da jetzt in so einen fiesen Plastik sagt. Und das Plastik ist richtig dick. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein dünnes, ne, sondern das würde man noch nicht mal für seine Gartenabfälle benutzen oder Bauschutt oder so. Und da habe ich dann mich immer unheimlich bemüht, also diese schnell wie möglich da rauszuholen. Mhm. Und da habe ich mal eine interessante Situation gehabt mit einer Freundin, Annette, die auch bis heute das gerne nochmal aufschreiben möchte. Hier nochmal meinen Ruf, ja. Mach's. Weil sie so geflasht war von dem, was ich eben öfter erlebe, ist, dass den aus so einem Sack rauszuholen, ist sehr elendig, der Zustand. Und sieht wirklich, der Tote sieht sehr elendig aus.
Gefangen in seinem eigenen
sieht wirklich elend, einfach elend aus. Und dann aber den eben schön zu machen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Und nochmal, ja, sage ich immer zu meinen Söhnen, die mir ja manchmal auch helfen mit den Verstorbenen, sage ich immer, ja, wenn man es nicht mit Liebe tut, dann braucht man es gar nicht zu machen eigentlich. Ne? Mhm. Weil das ist ein Liebesdienst oder für mich ist es kein Dienst, sondern ja, es ist einfach eine Liebestat, jemanden nochmal dann schön zu machen. Und was dann passiert, auch selbst noch nach Tagen, interessanterweise. Und da sieht man, dass da doch geistig noch eine Verbindung ist, dass die plötzlich anfangen.
Strahlen.
Und das ist eben dieses, das hat diese besagte Freundin von mir, die hat das eben, die hatte ja, ich glaube, die hatte überhaupt noch nie einen Toten gesehen. Die hatte mir geholfen an dem Tag und sie war völlig geflasht.
Toll.
Das war so ein starkes Erlebnis.
Ja. Schön, dass du das noch erzählst.
Ja. Mhm. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ne? Genau, das, ja.
Genau. So, wir entlassen euch jetzt da mit eurer eigenen Erfahrung und mit dem, was ihr in Zukunft da erfahren wollt. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska Helmer. So eine ganz, ganz tiefe und schöne Stunde mit dir.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke natürlich besonders, dass ich hier sein durfte.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht_podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.